Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Lost in Perfection. Ich bin Suyen Kim und ich freue mich, dass sie ihr Weg zu meinem Podcast geführt hat. Perfektionismus kann Freude bereiten, aber je nachdem auch Leid. Die Frage ist immer, für wen ist wann etwas gut genug, perfekt genug? Wo ist die Grenze? Es gibt Situationen, in denen es sehr leicht fällt, etwas als perfekt zu bewerten. Zum Beispiel bei einer gelungenen Herzoperation, klar. Aber wie ist es mit der Musik oder bei MusikerInnen? Ich bin heute in der Hochschule für Musik Hans Eisler in Berlin, um diesen Fragen nachzugehen, und ich hoffe, dass mir die Rektorin der Hochschule, Sarah Wedel-Wilson, ein paar Antworten zur Perfektion und Perfektionismus geben kann. Hallo Frau Wedel-Wilson.
Hallo, freue mich sehr, dabei zu sein.
Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Auf der Webseite der Hochschule gibt es ja eine kleine Vorstellung zu Ihrer Person, und da steht zum Beispiel, dass Sie seit Ihrem 5. Lebensjahr Klavier spielen und auch Violine. Sie haben mehrfach Preise gewonnen mit Ihren unterschiedlichen Streichquartetten. Sie waren Konzertmeisterin verschiedener Laienorchester in London, Cambridge und Salzburg. Und vor diesem Hintergrund, dass Sie so früh mit dem Musizieren begonnen haben und auch als Berufsmusikerin gearbeitet haben, frage ich Sie gleich direkt: Sind Sie perfektionistisch?
Naja, das ist ganz interessant, weil ich nie als Berufsmusikerin gearbeitet habe, weil ich wahrscheinlich, ich bin ja auch Jungfrau, das ist ein sehr perfektionistisches Sternzeichen, weil ich meinen eigenen Perfektionismus nicht erfüllen konnte mit der Geige. Und gerade deswegen bin ich ja nach Cambridge gegangen, um Sprachen zu studieren, und habe Musik als Hobby gewählt während des Studiums und bin dann in eine Verbindung zwischen meinem Studium und meiner musikalischen Leidenschaft und eben auch dem Hintergrund aus einer musikalischen Familie, beide Eltern sind Berufsmusiker. Diese beiden Sachen habe ich verbunden, um meinen Beruf im Musikmanagement zu finden.
Das ist sehr spannend. Auf Ihren eigenen Perfektionismus würde ich sehr gerne nochmal eingehen später. Kommen wir doch auf Ihre Hochschule hier zu sprechen. Nun kommen ja Studierende an eine Hochschule, um zu lernen, das Wissen, das Können zu perfektionieren, zu erweitern. Und die Anforderungen, an einer Musikhochschule aufgenommen zu werden, sind ja recht hoch. Wie perfekt muss denn jemand sein, um hier oder überhaupt an einer Musikhochschule aufgenommen zu werden?
Also bei uns werden aufgenommen eine in 10. Das heißt, es gibt von 10 Personen 9 Personen, die nicht aufgenommen werden können, weil es für die in unseren Reihen keinen Platz gibt. Okay, das ist das eine. Und dann müssen wir vielleicht ein bisschen ausweiten und überlegen, was heißt es, Musiker zu sein, Musikerin zu sein, was heißt es, auf einer Bühne zu stehen? Und da ist sicherlich so, dass man einen gewissen Notentreuer, jetzt benutze ich ein anderes Wort als Perfektionismus, Notentreuer braucht, um Werke wiederzugeben, die von einem Komponisten, Komponistin aufgeschrieben worden sind und die in der Vorstellung von diesem Komponist oder dieser Komponistin entstanden sind. Das ist Notentreuer, Werktreuer. Die andere Sache ist, ich habe Menschen vor mir, 500, 800, 1200, vielleicht 2000, wenn ich in der Philharmonie bin. Und diese Menschen muss ich begeistern und mitnehmen auf meine Reise. Und da ist viel mehr gefragt als die reine Werktreue und Notentreue. Da ist Persönlichkeit gefragt und eine Projektion von meinen musikalischen Ideen in diesen Saal und zu diesem Menschen. Und da geht es wirklich darum, jeden einzelnen Menschen zu erreichen. Das heißt, da sind wir weit über diese Treue hinweg. Und das ist das, was wir hier an der Eisler versuchen auch mitzugeben und ausbilden. Wir haben hier fantastische MusikerInnen, die hier unterrichten. Und jede von ihnen bringt ihre eigene Leidenschaft mit und ihre eigene Erfahrung und bemüht sich, den Studierenden die eigene Welt entstehen zu lassen und die eigene Projektion für die Konzertbühne.
Das finde ich einen ganz schönen Ansatz. Auch darauf komme ich nachher nochmal zu sprechen. Jetzt haben Sie gerade von Notentreue gesprochen. Ich spreche natürlich von Perfektionismus, weil es hier ja auch um Perfektionismus geht in dem Podcast oder auch um Perfektion. Nun ist ja Perfektion auch immer etwas Subjektives. Und mal abgesehen davon, dass Sie Expertin sind oder auch hier die Dozentinnen hier an der Hochschule Expertinnen sind und auch beurteilen können, wie gut jemand ist oder wie perfekt jemand ist, frage ich mich, wie viel subjektives Empfinden bei der Bewertung oder bei der Beurteilung mit hineinspielt?
Ganz, ganz viel. Ganz, ganz viel, weil es hier um Emotionen geht. Also wir sagen eigentlich im Kulturmanagement, wir verkaufen nicht Schuhe und Zahnpasta oder Cornflakes, sondern wir verkaufen Emotionen mit jeder Konzertkarte. Wir verkaufen Genuss. Und eine Genuss gehört einfach viel mehr dazu, als diese ganz genaue objektive Beurteilung, ob alles sauber gespielt worden ist und ob die fünfte Beethoven genauso rübergebracht worden ist, wie ich das selber im Kopf habe. Es geht um ein Erlebnis und es geht darum, dass meine Emotionen geschürt werden und dass ich mitgehe und dass ich selbst ein emotionales Erlebnis in diesem Konzert und in dieser Aufführung habe. Daher ist die Subjektivität natürlich enorm.
Jetzt haben Sie das ja schon mehrfach angedeutet, dass hier halt ein besonderer Wert auf Individualität, auf Persönlichkeit auch gelegt wird. Das ist ja sicherlich von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich. Das ist schon ein Outstanding-Merkmal dieser Hochschule, würden Sie das so sagen?
Eigentlich von allen Musikhochschulen. Ich war gestern in einer Konferenz, wo alle Universitäten Deutschlands sich versammelt hatten. Und da hat man von einem Betreuungsverhältnis gesprochen an deutschen Hochschulen und Universitäten. Da ging es darum, dass der Durchschnitt in Deutschland 1:75 sind. Das heißt, ein Professor, ein Lehrender kommt auf 75 Studierende. Bei uns ist es 1:1, weil ein Violinunterricht, ein Gesangsunterricht, das geht nur in einem 1:1 Betreuungsverhältnis. Das heißt, wir sind per se von der Ausbildung her, sind wir individuell.
Wie weit geht denn die individuelle Betreuung? Man weiß ja mittlerweile auch, dass zum Beispiel Orchestermusiker einem großen Druck auch ausgesetzt sind, gut performen zu müssen. Das macht man halt in der Gruppe. Man muss als Team gut agieren können. Es gibt vielleicht auch atmosphärische Störungen wie Konkurrenzkampf. Man muss vielleicht um den Platz in dem Orchester fürchten. Inwieweit geht denn die individuelle Betreuung über das Künstlerische hinaus?
Also wenn ich in unser Berufsfeld einsteige, als Musikerin hier ausgebildet oder an einer anderen Musikhochschule ausgebildet, komme ich oft in ein Kollektiv. Entweder ich komme in ein Kollektiv als Orchester, wie Sie gesagt haben, oder als Chor. Und ich habe da natürlich meinen eigenen Platz zu finden in diesem Kollektiv. Habe zwar meine eigene Virtuosität, aber die muss ich einfügen in das große Ganze. Etwas anderes ist es, wenn ich als Solist, Solistin auftrete oder zum Beispiel, wir bilden hier Dirigenten aus, Dirigentinnen, die haben eine ganz andere Rolle, wenn es vor dem Kollektiv ist. Sie müssen zwar mit dem Kollektiv arbeiten, aber es geht darum, das Kollektiv irgendwo hinzuführen. Das heißt, eine leitende Rolle innerhalb eines Kollektivs zu führen. Das ist dasselbe auch für viele von unseren GeigerInnen hier, die KonzertmeisterInnen-Positionen bekommen. Sie sind auch eine führende Person innerhalb von einem Kollektiv. Es gibt immer eine gewisse Unterordnung, weil ich ordne mich eine Idee unter. Das ist die Idee, die hinausgeht von einem Ensemble. Ob das dann das Deutsche Sinfonieorchester ist, ob das das Orchester der Komischen Oper ist, ob das der Rundfunkchor Berlin ist, um drei Ensembles zu nennen, wo viele von unseren Alumni landen und auch sehr glückliche Karrieren verbringen. Da ordne ich mich eine Idee und eine Tradition unter. Und trotzdem bin ich mit meinen ganz eigenen Fähigkeiten als Musikerin dort tätig.
Das finde ich ganz spannend, dass Sie das sagen, dass man eigentlich von vornherein eigentlich schon darauf geschult wird oder auch darauf vorbereitet wird, dass es eigentlich auch immer, ich sage jetzt mal das Wort Teamarbeit geht, ne? Dass es nicht immer darum geht, alleine zu sein. Also ich meine, selbst als Dirigentin kann ich ja nicht agieren ohne ein Orchester. Es sei denn, ich arbeite als Solistin, aber auch selbst da brauche ich das Orchester auch im Background.
Da würde ich Ihnen gerne eine ganz kleine Geschichte erzählen.
Ja, sehr
gerne. Einem von den Orchestern in Berlin,
sehr gerne.
Wo ein ganz, ganz berühmter Dirigent mal zur ersten Probe erschienen ist. Und er kam, ein sehr arroganter Dirigent, und er kam dann aufs Podium und hat den Taktstock erhoben und hat den Auftakt gegeben, ohne dass er dem Orchester Guten Morgen gesagt hat. Und keiner hat gespielt. Und dann hat einer von den ersten Geigen gesagt, so klingt ein Dirigent ohne Orchester.
Unfassbar. Eine schöne Geschichte. Und die ist tatsächlich passiert, ja?
Also.
Ein Mythos.
Wer weiß. Ein Mythos aus der Branche.
Aus einer Urban Myth. Wie ist denn das eigentlich? Es gibt ja immer wieder MusikerInnen, denen man auch nachsagt, dass sie Wunderkinder sind. Also ich benutze mal dieses Wort. Mhm. Dass sie schon in frühen Jahren sehr virtuos waren, dass sie möglicherweise nach Gehör gleich Stücke nachspielen konnten. Aber Musik ist ja auch Arbeit. Es ist ja nicht nur Talent. Wie beurteilen Sie denn das Verhältnis zwischen Talent und Arbeit?
Es gibt diese sogenannten Wunderkinder, die eine für Außenstehende fast unfassbare technische Virtuosität haben in sehr jungen Jahren. Das ist aber nicht unbedingt gleichzusetzen mit einer musikalischen Virtuosität. Und diese beiden Sachen werden verflochten, um einen Musiker, Musikerin zu schaffen. Da wächst man ja hinein. Es ist auch besonders schwierig, diese sogenannten Wunderkinder zu unterrichten, weil es ja immer darauf hinausläuft, auf einen gewissen Punkt in der Pubertät, wo der Wechsel dann kommt, wo man dann eben nicht mehr Wunderkind ist, sondern eigentlich junge Solistin. Und das sind heikle Ausbildungen und heikle Momente, wiewohl diese jungen Wunderkinder ganz entzückend sein können. Jetzt denken wir an Mozart, das ist eben das erste Wunderkind quasi in unserem kollektiven Gedächtnis, der wie ein kleiner Zirkusaffe durch Europa getourt worden ist von seinem Papa und überall spielen musste, dürfte, mit einer unglaublichen Leichtigkeit, also wie die Chroniken aus der Zeit erzählen, mit einem wahnsinnigen Glück und Freude, die er versprüht hat. Bei ihm ging das ziemlich nahtlos über. Die Ausstrahlung von einer Person wie Mozart bezieht sich jetzt nicht auf das Wunderkind. Vielleicht, weil das Leben so kurz war, ja, die 36, 37 Jahre, die Mozart gelebt hat. Aber auch deswegen, weil die Ausstrahlung so stark war, dass es sich nicht bezog oder sich nicht bezieht im Nachhinein darauf, dass er Kind war oder Erwachsene war, sondern eine Musikerpersönlichkeit von vornherein.
Kommt es denn auch mal vor, dass man MusikerInnen begegnet oder auch Studierenden oder Angehenden oder BewerberInnen, sage ich mal so, die technisch perfekt sind, wirklich perfekt sind, weil sie es von klein auf so gelernt haben, aber tatsächlich abgelehnt werden, weil diese Virtuosität, die Persönlichkeit fehlt? Und dann frage ich mich, wenn diese Person dann abgelehnt wird als Studierende, besteht überhaupt die Möglichkeit für solche MusikerInnen, diese Virtuosität zu erlernen, zu erwerben? Schafft man das?
Ich glaube, es geht jetzt hier um Persönlichkeit, ne? Und Persönlichkeit kann man nicht erlernen.
Aber für die Musik, also schafft man das, diesen Sprung von der reinen Technik hin zu dahingehend so zu spielen, dass ich wirklich Herzen erreiche?
Also es gibt sicher eine gewisse Oberflächlichkeit in der Anleitung, eine Person dahin zu führen, einen tieferen Sinn in gewissen Werken zu entdecken. Aber das ist dann eher eine Anleitung in ein Werk und nicht eine Anleitung in die Seele. Die Seele eines Musikers oder einer Musikerin, die ist da und sie kann zum Leben erweckt werden oder zu einer Entfaltung geholfen werden während des Studiums. Aber die Persönlichkeit, die musikalische Persönlichkeit, mit der ist man sozusagen geboren und die entwickelt sich weiter mit dem Instrument. Die Möglichkeit, ein Publikum einzunehmen, die hat man in sich oder nicht.
Ist das so einfach?
Also ich sehe das so, als meine, Sie müssten ja Professorinnen an meiner Hochschule fragen, ob sie das auch so sehen. Das ist meine persönliche Meinung, aber das ist meine Meinung aus 30 Jahre Erfahrung als Kulturmanagerin, wie ein Künstler, Künstlerin auf der Bühne agiert und wie der Umgang mit dem Publikum ist. Und es kann, die höchste Virtuosität kann nicht ersetzen eine Ausstrahlung und eine Hingabe, die ein Publikum intuitiv aufnimmt und ins Herz einschließt.
Jetzt sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an. Musik hat ja sehr viel mit Emotionalität zu tun. Also A, dass ich natürlich als Musikerin in der Lage bin, Emotionalität auch zu übertragen, zu vermitteln, jemanden zu berühren, aber gleichzeitig aber auch, dass ich das spüre. Das heißt also, das ist auch ein Beruf, wo sehr viel Herzblut und sehr viel Persönlichkeit mit einfließt. Ich hatte ja vorhin schon angesprochen, dass der Beruf des Musikers oder der Musikerin nicht immer stressfrei ist, dass es schon auch ein anstrengender Beruf ist. Ich habe gelesen, es kam im vergangenen Jahr, glaube ich, oder vor 2 Jahren, habe ich das erste Mal tatsächlich davon gehört, dass es unter Orchestermusikerinnen ganz häufig Burnout gibt. Und dass es aber ein Tabuthema ist, weil es ja schon auch verlangt wird, zu performen, zu leisten. Man möchte etwas vermitteln, man möchte Freude vermitteln. Wie kann man denn MusikerInnen darauf vorbereiten, dass es solche Momente gibt? Oder gibt es Angebote zur Resilienzstärkung auch an Hochschulen? Wie ist das hier an der Hans-Eisler Hochschule?
Also man muss eines klarstellen im Vorfeld für MusikerInnen. Wir sind alle drogenabhängig. Und diese Droge heißt Adrenalin. Ja, und es ist eine sehr wichtige Droge, die in unserem Körper ausgeschüttet wird, wenn wir auf die Bühne gehen. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir lernen, mit dieser Droge umzugehen, dass wir wissen, wie wir sie zügeln können, wie wir sie surfen können. Das war ein großes Problem in der Pandemie, wo über Monate, man kann fast sagen Jahre, nicht aufgetreten werden konnte. Das heißt, ich hatte keine Möglichkeit, als junge Musiker, Musikerin, diese Droge auszuprobieren. Ich hatte auch keine Möglichkeit, diese Kommunikation mit meinem Publikum aufzunehmen. Und wenn wir aber von der Droge absehen und zurückgehen zu Ihrer Frage physischer Gesundheit und psychischer Gesundheit, das sind zwei ganz wichtige Punkte, die wir adressieren während unseres Studiums hier. Wir haben ja an der Eisler ein Institut, das Kurt Singer Institut für Musikermedizin, und dort werden beide von diesen Aspekten, also physischer wie psychischer Gesundheit, werden adressiert in verschiedener Hinsicht. Einerseits mit Sachen wie Yoga, wie Alexander-Technik, wie Entspannungsübungen, dass ich mich vorbereite auf ein Leben sitzend auf einem Stuhl, möglich. Aber wenn ich Dirigent bin, stehend auf einem Podium oder als Regisseur stehend auf vielen, vielen Proben, dass ich mich darauf vorbereite, wie ich physisch damit umgehe. Und andererseits, Sie haben auch angesprochen, die psychische Gesundheit, die auch sehr wichtig ist. Als Teil von einem Kollektiv kann es sein, dass ich nicht immer im Mainstream mitgehe, dass ich diversen Problemen ausgesetzt bin, ob ich merke, zum Beispiel als Bläser, als Blechbläser, dass mein Ansatz schwächelt, dass ich Probleme mit den Lippen bekomme, als Streicher zum Beispiel, dass ich Sehnenscheidenentzündungen habe, dass ich Probleme mit den Händen bekomme. Das sind eben physische Auswirkungen, die aber auch eine ganz hohe psychische Auswirkung kann, weil wenn ich merke, dass ich nicht 100% geben kann, dass mein Körper das nicht zulässt, dann kommt auch ein riesen psychischer Druck auf mich zu, wo ich überlegen muss, wie gehe ich damit um? Und dafür haben wir auch viel Training hier an der Hochschule. Wir merken ja auch während des Studiums, dass manche sich einen gewissen Druck unterworfen fühlen und auch Wege suchen müssen, um damit umzugehen. Und dieses Wort Resilienz ist auch eine ganz, ganz wichtige, weil resilient zu sein heißt, stark genug zu sein, um sich verändernden Anforderungen und auch möglicherweise mit einem sich veränderten körperlichen Verfassung umgehen zu können im Alltag.
Das finde ich ja ganz toll, dass Sie hier diese Kooperation haben. Gehört das nicht mittlerweile auch zum Standard einer Musikhochschule oder ist es eher was Außergewöhnliches, was diese Hochschule hier auszeichnet?
Es ist eine Entwicklung, die in den letzten Jahren in Hochschulen ist. Es gibt ja andere Musikhochschulen in Deutschland, die eben diese Angebote haben. Tatsächlich kommt man nicht mehr ohne das aus. Wobei wir ja auch gleichzeitig alle Angebote haben für die eigene berufliche Weiterentwicklung. Das heißt, das rund um einen Musiker herum, was man braucht, um erfolgreich zu sein. Ob das dann ein Marketing ist oder ein, wie schreibe ich meine CV, wie sind meine Fotos am schönsten, wie kann ich mich am besten vermarkten, wie gehe ich mit Plattenfirmen um, wie ist es mit Tantiemen. Also sehr viele Dinge rund um einen Musiker, den Musikerberuf herum, die mit der Ausrichtung zu tun haben und die mit dem eigenen beruflichen Erfolg zu tun haben, die einen dann wiederum eine Sicherheit geben. Ne? Also wir brauchen ja alle Sicherheit, um unsere Berufe auszuüben. Und eine gewisse Eigenständigkeit ist ja immer sehr, sehr wichtig.
Ich vermute mal, dass um perfekt zu spielen, um ein Stück oder grundsätzlich perfekt zu spielen, dass auch ein gewisser Perfektionismus in einem auch wohnen muss, dass man Perfektionismus auch leben muss, perfektionistisch auch sein muss. Wie oft kommt es vor, dass der eigene Perfektionismus vielleicht sogar im Weg steht?
Dazu musste man vielleicht sagen, dass zu einem Musikstudium gehört, dass man sehr, sehr viel übt. Ich sage ja immer, dass der Geschichtsstudent gibt abends seinen Aufsatz auf und geht in die Bar und trinkt ein Bier mit seinen Kommilitonen. Unsere Studierende gehen zum Partner und holen sich einen Schlüssel für einen Überzähler und üben dann 4-5 Stunden. Das heißt, ein großer Teil von einem Alltag eines Musikstudenten, einer Musikstudentin ist damit verbracht zu üben. Und üben heißt einem gewissen, ich mag das Wort Perfektionismus jetzt in unserem Zusammenhang nicht, aber ich lasse mich drauf ein, einen gewissen Perfektionismus zu frönen, weil es ja auch darum geht, dass in der Musik es sauber und unsauber gibt. Und ich sollte im Zweifelsfall die Noten treffen und sauber spielen. Das ist aber so stark vereinfacht, dass ich das jetzt gar nicht hier stehen lassen möchte, sonst kriege ich eine auf den Deckel von alle meinen Lehrkörper. aber tatsächlich ist das natürlich das, was wir üben. Die Sicherheit, ja, die Sicherheit, dass die Noten sitzen, dass die Finger sitzen. Ob das dann am Flügel ist, die Pianisten üben üblicherweise noch mehr Stunden, wie die Hornisten und Hornistinnen zum Beispiel üben können aufgrund des Ansatzes. Die Pianisten sind oft bis zu 8 Stunden am Tag in den Überzählen. Schaffen die anderen nicht einfach vom Ausdauer her. Und da geht es natürlich darum, musikalisch zu arbeiten, aber eben auch technisch zu arbeiten. Aber die technischen Hürden sind die ersten Hürden. Und danach geht es um die musikalische Interpretation und dass ich mich als Mensch weiterentwickle und die eigene Persönlichkeit dann in den Vordergrund stelle. Weil das ist das, was das Publikum letztendlich interessiert, ist ein Mensch hinter der Musik zu sehen.
Und da werden Sie dann bei den Dozentinnen unterstützt?
Absolut, absolut. Angeleitet, angefeuert, inspiriert. Und dazu geholfen, eine eigene Interpretation zu finden. Das ist die Großzügigkeit des Lehrenden, der vielleicht selbst ein Werk anders interpretieren würde, aber dem Studierenden den Raum und den Platz lässt, um einen eigenen Weg der Interpretation zu finden.
Jetzt hatten Sie am Anfang des Gesprächs gesagt, dass Sie nicht den Weg der Berufsmusikerin gewählt haben, weil Ihr eigener Perfektionismus da so ein bisschen im Weg war. Was war denn da los?
Ich glaube, jede von uns hat einen Traum, wo wir uns sehen und was wir erfüllen wollen für unseren Beruf. Und ich habe, wie ich Geige studiert habe in London in den 70er, 80er Jahren, habe ich sehr viele gesehen, die viel besser gespielt haben. Und ich habe zwar selber sehr viel geübt, aber ich hatte sehr viele andere Interessen. Und ich habe dann irgendwann mal gesehen, es ist besser, ich überlasse das den anderen und studiere was anderes und komme quasi zurück in das Geschäft, in das Musikgeschäft, in den Musikbetrieb, in einer anderen Rolle. Und ich bin bis heute sehr, sehr froh, dass ich diesen Weg gewählt habe, weil ich sehe, dass viele, mit denen ich aufgewachsen bin, jetzt wunderbare Positionen haben in Orchestern und in Kammermusikensembles und als Solisten, Solistinnen weltweit. Und dass ich bin aber selbst sehr zufrieden mit meinem eigenen Weg und mit dem, was ich schaffen konnte und wie ich diese Menschen, die ich so schätze, unterstützen konnte in meinem Berufsleben.
Aber Sie spielen noch Ihre Instrumente?
Zeitweise.
Was ich sehr spannend finde bei der Vorbereitung dieses Gespräches, ich habe einen Artikel gelesen, eine wissenschaftliche Arbeit gefunden. Und da steht drin, dass ein entscheidender Moment für den Perfektionismus in der klassischen Musikszene die Entwicklung der Tonträger im 20. Jahrhundert waren. Denn perfekt geschnittene Aufnahmen bedeutete letzten Endes für die MusikerInnen auch live perfekt zu performen, weil Hörerinnen diese Aufnahmen gewohnt waren, die man ja bearbeiten kann, die man ja nochmal verbessern kann, was auch immer das heißen mag. Und eben mit dieser Makellosigkeit der Aufnahme mussten dann Musikerinnen mithalten. Wie beurteilen Sie denn das?
Sie meinen die Aufnahmen auf der einen Seite und der Auftritt auf der anderen Seite. Und das ist klar, wobei natürlich Tonträger nicht so oft in einem Stück aufgenommen werden. Ne? Also man kann einen Tonträger mit 100 Schnitten aufnehmen.
Exakt, genau das. Und dann kriegt man aber ein perfektes Konzert.
Ganz genau. Und das andere ist das Live-Performen. Aber da spielt einfach so viel anderes eine Rolle, wenn ich live auf einer Bühne stehe und vor einem Publikum und dieses Publikum in meinem Bann ziehen kann als Musikerin und dieser Ausstrahlung von der Bühne in das Publikum, ein Wechselspiel der Gefühle habe mit dem Publikum. Das ist das, was unsere MusikerInnen auch so unglaublich vermisst haben in der Corona-Zeit, wo so viel online stattfinden musste, so viel live gestreamt worden ist. Man hat, also wir sitzen hier gegenüber dem Konzerthaus, da haben sehr viele Konzerte stattgefunden im Konzerthaus, wo kein Publikum da war, die aufgenommen worden sind und zu Hause konnte man zuschauen. Aber den KünstlerInnen auf den Bühnen hat so wahnsinnig gefehlt, dieser Austausch mit dem Publikum. Das ist das Wesentliche und das ganz Wichtige. Tonträger sind eine wunderbare Möglichkeit, ein weiteres Publikum zu erreichen oder für Menschen, die gerade nicht in das Konzert gehen, ein Werk zu hören. Aber das Live-Erlebnis ist das, was unser Beruf ausmacht.
Definitiv, also das kann ich nur bestätigen. Also wenn ich in ein Konzert gehe, das berührt mich natürlich ganz anders, als wenn ich zu Hause eine CD einlege und selbst wenn ich Kopfhörer aufhabe, das ist ein ganz anderes Erlebnis natürlich. Jetzt ist es ja so, Sie haben es ja vorhin auch schon gesagt, Corona hat sehr vieles nicht möglich gemacht. Und Sie haben vorhin auch gesagt, das fand ich sehr spannend, dass Sie das gesagt haben, alle MusikerInnen sind drogenabhängig, nämlich vom Adrenalin. Welche Spuren hat denn jetzt eigentlich die Pandemie bei den Studierenden oder bei den MusikerInnen, mit denen Sie so im Austausch sind, hinterlassen? Ich meine, das geht ja nicht spurlos an einem vorbei.
Nee, das geht nicht spurlos an einem vorbei. Und wir haben aber als unsere primäre Aufgabe gesehen, als Ausbildungsinstitut während der Pandemie den Kontakt zu halten zu unseren Studierenden und sie am Arbeiten zu halten, damit sie nicht den Sinn verloren haben in dem, was sie tun, nämlich zu üben für einen Beruf und für Auftritte. Und deswegen war das so wichtig, möglichst schnell wieder zu Auftritten zurückzukommen. Dieses Teilen von dem, was ich habe auf der Bühne. Viele haben gesagt in dieser Zeit, das Schlimmste ist, ich habe etwas und ich kann es nicht teilen und ich will es aber teilen mit einem Publikum. Das heißt, natürlich gibt es Menschen, die in dieser Zeit wirklich ein sehr, sehr schwieriges Tal durchwandert haben.
Ich habe noch eine letzte Frage. Wann war das letzte Konzert, das Sie selber genossen haben und was war das?
Oh, meine Güte. Also ich bin natürlich ständig im Konzert. Und ich war zu Besuch bei der Royal Academy of Music in London in einer Triple Bill Opernaufführung. Gab es zuerst Monteverdi, von Ariana und dann Ariadne auf Naxos und dann ein neues Werk, eine einstündige Opernkomposition, eine neue Oper von einer Alumna der Academy geschrieben, die dort aufgeführt worden ist, in einem neu gebauten kleines Theater in der Akademie. Das war wunderschön, das war eine großartige Atmosphäre und ich habe das unendlich genossen, wieder unter Menschen zu sein.
Das glaube ich. Ich hoffe, dass Sie noch ganz viele solcher Erlebnisse haben werden und ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch.
Danke vielmals, ich habe sehr gerne mit Ihnen und Ihren Zuhörern gesprochen.
Wenn Sie mehr über die Hanns-Eisler Musikhochschule erfahren wollen, dann gehen Sie auf die Webseite. Auf www.hfm-berlin.de finden Sie interessante Infos zur Hochschule und auch über die Stars, die Eisler-Stars, also MusikerInnen, die hier studiert haben und renommierte Musikwettbewerbe gewonnen haben oder eine bemerkenswerte Karriere gemacht haben. Schön, dass Sie wieder bei Lost in Perfection reingehört haben. Ich bin Suyin Kim, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleiben Sie perfekt, unperfekt.